Okay, lasst uns beten und dann schauen wir in Markus 12 hinein. Herr, wir danken dir für diesen Abend, für alle Versammelten, für die Sicherheit, die du auf dem Weg gegeben hast, trotz Wind und Wetter. Und wir danken dir, dass du uns gebrauchst und wir bitten, dass du uns auch weiterhin gebrauchst. Danke, dass der Herr Jesus Christus makellos war und ist und dass er das auch unter Beweis gestellt hat, früh in seinem Dienst, als er versucht wurde, und auch am Ende seines Dienstes hier, als er mehrfach versucht wurde. Und gib uns bitte Einsicht und Weisheit und dann auch dein Geleit, wenn wir gemeinsam ins Gebet gehen, dass die Zeit nicht einfach eine abgetane Zeit sein wird, sondern wirklich eine Investition in die Ewigkeit. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, wenn ich sagen würde, der Herr Jesus wurde dreimal versucht, würdet ihr dann an den Anfang seines Dienstes denken, denn in Lukas 4 und in Matthäus 4 wurde er bekanntlich dreimal versucht. Wahrscheinlich mehr, aber das war der Gipfel seiner Versuchungen. Und jetzt sind wir am Ende seines irdischen Dienstes. Wir sind in der Passionswoche, wahrscheinlich am Dienstag dieser letzten Woche vor der Kreuzigung, und wir sehen, dass er wieder versucht wird. Und dieses Mal nicht direkt vom Teufel, aber durch Menschen, die teilweise zumindest in zwei dieser Versuchungen von Menschen, die sich von dem Teufel haben gebrauchen lassen. Und lasst uns jetzt Markus 12 aufschlagen. Und ich möchte den Hintergrund zu dieser Stelle zeigen. In Vers 12 ist die Rede von dem Hohen Rat. Und sie stellten in dem Tempel seine Vollmacht in Frage. Er hatte wahrscheinlich am Tag davor den Tempel gereinigt und rein gehalten. Und sie kamen zu ihm und sagten, hey, du machst das mit Vollmacht, aber wo bekommst du deine Vollmacht her? Es ist mehr als nur Macht, sondern dir hat jemand diese Macht gegeben. Er hat ihnen die Frage bedingt verweigert. Er hätte ihnen gerne die Antwort gegeben, aber er wusste, sie waren nicht bereit, ehrlich und aufrichtig zu sein. Also sagte er, wenn ihr bereit seid, mir die Antwort zu geben, dann bin ich auch bereit, euch die Antwort auf eure Frage zu geben. Nun versuchen sie es auf eine andere Art. Jetzt wollen sie sehen, ob sie ihn nicht bei einem Fehler ertappen können. Und sie stellen seine Lehre in Frage. Und wir werden heute Abend, und ich hoffe, dass wir gut vorankommen, schnell vorankommen, denn ich habe diesen Plan, ich möchte gerne zur Passionswoche dieses Jahres mit dem Markus-Evangelium ziemlich weit sein, am Ende des Evangeliums. Und das heißt, wir können nicht jeden einzelnen Vers detailliert anschauen. Markus 12, nun möchte ich ab Vers 13 lesen. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Das war der Grund, warum ich dieses Lied ausgesucht habe. Der Herr sieht nicht auf die Person. Du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Diese erste von drei Geschichten ist uns nicht unbekannt, aber merkt ihre Heuchelei. Sie schmeicheln ihm. Ich habe übrigens nachgeschaut, Heuchelei, Schmeichelei, dann wollte ich einen dritten Begriff finden, aber alles, was mit a lie endet, ist Negatives. Und das, was der Herr getan hat, war Positives. Also er hat ihnen eine ehrliche, gute Antwort gegeben. Und ich konnte keinen Begriff, und es gab eine Menge der Worte, die mit a lie enden, aber ich konnte nichts Passendes finden. Also Heuchelei, damit fangen wir an. Sie sagten, du bist wahrhaftig und du bist aufrichtig. Du sprichst die Wahrheit, wir sind uns sicher, die Antwort, die du uns gibst, wird wahr sein und du bist aufrichtig. Es ist dir ganz egal, wer die Frage stellt, du wirst eine ehrliche Antwort geben. Wer hat das auch gesagt? Das waren die Pharisäer und die Herodianer. Pharisäer waren sehr nationalistisch und sie waren eigentlich dagegen, dass man Rom die Steuer bezahlen müsste. Und die Herodianer, die sahen es als vorteilhaft, wenn man die Steuer bezahlen würde. Sie waren dafür, die Pharisäer waren dagegen. Sie konnten sich aber einigen, wer denselben Feind hat wie ich, der ist mein Freund in diesem Fall. Die sind beide zu ihm gegangen, haben gesagt, du bist so aufrichtig. Du schaust nicht auf das Gesicht einer Person, ist die Idee in der Ursprache. Und dann stellten sie ihre Frage. Für Steuerbezahlen an Rom oder gegen? Sagst du gegen, dann können wir dich verurteilen lassen von Rom. Sagst du dafür, dann hast du auf jeden Fall unseren Ärger. Ist es erlaubt? Sollen wir? Und sie bezogen sich auf 5. Mose 17. 5. Mose 17, Verse 14 und 15. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nun nur den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Und sie stellten in Frage, ob das Rom sein könnte. Sie hatten Rom nämlich nicht gewählt. Du sollst keinen Fremden über dich setzen. Ja, sie hatten es nicht direkt gemacht. Jetzt war die Frage, verstoßen wir gegen dieses Gesetz, wenn wir Steuer zahlen? Sollen wir das? Und Jesus hat gezeigt, dass es ihre Pflicht ist, der vorherrschenden Kraft im Land die Steuer zu bezahlen. Erstens hat er sie auch durchschaut. Seine Augen konnten das Herz sehen. Er verstand ihre Gedanken. Er kennt die Gedanken, wie es in dem Lied heißt. Er hat sie durchschaut. Er hat sie aber auch zur Rede gestellt. Warum versucht ihr mich? Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Sie haben ihn nicht als Gott anerkannt, aber er stellte auf jeden Fall die Frage, ihr tut es, warum? Bin ich irgendwie ungerecht? Was wollt ihr damit beweisen? Natürlich ist die Frage selbst verurteilt, nicht er selbst, aber wenn sie eine ehrliche Antwort geben würden, müssten sie dann ihre eigene Schuld zugeben. Er überlistete sie gewissermaßen mit seiner Bitte. Vielleicht hatte er keine Groschen. Ich denke nicht, dass er Taschen hatte, aber jemand dort hatte bestimmt einen Beutel. Judas. Und er fragte einfach, ja, zeigt mir einen Denar. Und dann hat es ein paar Sekunden gedauert und dann hat jemand einen Denar gezeigt, ihm wahrscheinlich in die Hand gegeben und er hat diese Münze hochgehalten, worauf ein Kaiser Tiberias zu sehen war, Herrscher und Sohn des anderen Kaisers, und auf der anderen Seite gab es eine Inschrift von dem hohen Priester. Für manche hätten das nicht gern gehabt, ein Bildnis, ein Abbild von einem Menschen auf einer Münze zu haben. Vor allem nicht einem Menschen, der sich anbeten ließ als Gott oder der gesagt hat, er würde in der Reihenfolge der Götter sein. Ihr wisst ja, dass das der Grund war, dass die Christen in den Jahrhunderten danach verfolgt wurden. Sie waren schon bereit, den Kaiser als ihren Herrn der Regierung, der Politik anzuerkennen, aber sie waren nicht bereit zu sagen, dass er Herr war im Sinne von Christus. Nur Jesus Christus war Herr. Und das ist das, was man bekennen musste. Und die Christen waren nicht bereit zu sagen, dass ein Mensch, ein Kaiser, Herr war in demselben Sinne, wie Jesus der Herr ist. Also hier ist einer und er gibt sich heraus, Herr zu sein, ist sogar abgebildet, fast wie ein Götze in der Hand. Und das war die Währung, die diese Leute gebraucht haben, um zu verkaufen und zu kaufen. Sie machten sich quasi zu Komplizen oder haben auf jeden Fall gesagt, ist uns egal in dem alltäglichen Kommerz. Und ja, es ist nur die Frage, ob wir nicht Steuer bezahlen dürften. Er überraschte sie mit seiner Antwort. Und das war jetzt kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Nicht entweder Gott oder sagen wir, entweder der Kaiser oder nicht der Kaiser, sondern sowohl Gott als auch der Kaiser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und wir hatten jüngst in Römer 13 auch diese Verse 1 bis 7 und haben gesehen, dass wir unter einer Pflicht stehen. Es ist nicht ein Recht der Regierung, ungehorsam zu sein, sondern immer, was wir tun, sollte eine Pflicht. Entweder eine Pflicht sowohl Gott als auch der Regierung oder wenn wir der Regierung nicht unseren Gehorsam geben können, dann müssen wir uns vor Gott verpflichtet sehen. Das, was wir tun, ist vor Gott eine Pflicht. Nun, wie ihr merkt, gehen wir ganz schnell zu der nächsten Geschichte. Und die befindet sich in Markus 12, Abvers 18. Und es kamen Sadduzäer zu ihm. Das waren die religiösen Liberalen. Die Priesterfamilie waren oft von dieser Gruppe, von dieser Sekte des Judentums. Es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und in der Apostelgeschichte steht, dass sie auch nicht an Engel noch Geister glauben. Geister und Engel. Jesus wird aber sagen, die Leute, die auferstehen, sind wie die Engel. Er hat das bekräftigt. Die Lehre aber, um die es ging, war die Auferstehung. Das war das, was hier nicht anerkannt wurde von den Sadduzäern. Und die Schrift, auf die sich diese Leute, Moment einmal, genau, berufen haben, ist 5. Mose 25. Es geht ja um die Schwagerehe. Wenn ihr diesen Begriff online sucht und in manchen Wörterbüchern findet man das nicht. Offensichtlich ist es nicht so geläufig, wie ich gedacht habe. Aber das müsste uns ein Begriff sein. Und zwar, war Gott so wichtig, dass der Name einer Familie nicht ausstarb, dass er dafür vorgesorgt hat, sollte die Familie keinen Nachwuchs haben oder sollte es nur Töchter geben und keine Söhne, die übrigens, denn der Familienname wurde von den Söhnen weiter vererbt oder weitergegeben, hat sich fortgesetzt in der Gesellschaft durch die Söhne. Dann hat Gott aber dafür vorgesorgt, dass eine Witwe, die keine Kinder hatte und wenn es keine sonstigen Erben des Vaters gegeben hat, die Möglichkeit hatte und davon Gebrauch machen sollte, dass der Bruder des Verstorbenen auf seinen Namen Nachwuchs entstehen ließ. Das kommt uns vielleicht wirklich sehr seltsam vor. Und es hat eine Situation in 1. Mose gegeben, wo ein Sohn sich verweigert hat, seinem Bruder Kinder zu zeugen oder ein Kind zu zeugen. Das missfiel dem Herrn und der Herr ließ ihn sterben. Und die Geschichte kennen, wissen die Details. Ich gehe nicht in die Details. Dann hat es aber die Situation in dem Buch Ruth, wo ein naher Verwandter bereit war, auf den Namen von Naomi oder von Boas eigentlich Nachwuchs entstehen zu lassen. Und Obed ist der Ruth geboren und Boas Name wurde fortgesetzt. Ist das richtig? Nee. Elimelech. Okay, gut. Dankeschön. Okay, und Sie wussten von einer Geschichte, die es vielleicht schon gegeben habe. Ich habe in der Vergangenheit gelesen, dass es diese Geschichte gegeben hat. Und ein Mann hatte, wie viele Söhne waren es? 5 oder 7? 7 Söhne? Lesen wir ein bisschen in die Geschichte hinein. Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, Vers 19, und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder, und der erste nahm eine Frau, und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Und dann geht es die Reihe durch, bis zum 7., da stirbt der 7. auch, also der 1., 2., 3., 4., 5., 6. und jetzt der 7. stirbt, und endlich stirbt auch die Frau kinderlos. Und die Frage, die spitzfindige Frage, provokante Frage ist, in der Auferstehung nun, woran sie aber nicht glauben, aber sie wollen das ins Lächerliche ziehen, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Das war ihre Frage, bezogen auf die Tradition. Sie wollten beweisen, nicht weil sie sagen, okay, hier steht, dass es keine Auferstehung gibt, aber sie wollten den Glauben und die Schrift lächerlich machen. Habt ihr das nicht auch erfahren, dass Menschen versuchen einfach, es kann nicht sein, ich meine, und dann erzählen sie Dinge, die sie für lächerlich halten. Manchmal sind es Wunder, manchmal sind es Lehren. Und so ähnlich haben diese religiösen Menschen, aber merkt, ich nenne sie religiöse Liberale. Warum? Es ist ja traurig, aber wahr, dass die religiösen Lehrer, die Professoren und die Rallye-Lehrer und Lehrerinnen und so weiter, auch manchmal Pastoren, Priester, Pfarrer, die stellen die Schrift in Frage. Sie stehen nicht da und sagen, so steht es geschrieben und wir glauben daran und wir halten uns fest daran. Nein, natürlich kann das nicht bedeuten. Und ja, wir wissen, dass das ein Märchen ist und eine alte Sage und die Tradition. Und wir wissen, dass die Bibel Fehler hat. Und ja, sie machen die Schrift lächerlich und wollen sich aber trotzdem irgendwie auf die Schriften beziehen. Das ist jetzt etwas, was es schon länger gegeben hat und es gibt es immer noch. Jesu Antwort in den Versen 24 bis 27 war, und ich wollte auch erwähnen, die Sadduzäer glaubten nicht an alle Schriften des Alten Testaments. Sie beriefen sich auf die Bücher Mose. Und interessant ist, dass der Herr Jesus Christus ihnen eine Antwort gegeben hat aus den Büchern, die sie für stichhaltig hielten. Und wenn wir vielleicht mit Menschen reden und sie akzeptieren einen Teil der Schrift, können wir vielleicht daraus eine Lektion erlernen. Okay, vielleicht gibt es auch Beweise in anderen Teilen der Bibel, aber lassen wir es gut sein. Es müsste eine Antwort geben in dem Teil der Schrift, an den sie glauben. Und bete um Weisheit und lass der Herr dich führen. Und vielleicht wird der Herr dir eine Antwort geben an einer Stelle, die du für weniger wahrscheinlich gehalten hast. Und das machte auch der Herr Jesus. Er antwortete ihnen und sagt, irrt ihr nicht darum und merkt, er eierte nicht mit seiner Einschätzung herum. Er hat es ihnen klar gesagt, deutlich gesagt, ihr irrt. Und er sagte dann, warum? Er deckte ihre grundsätzlichsten Fehler auf. Ihr irrt, weil ihr einerseits die Schriften nicht kennen und andererseits nicht daran glauben. Ihr glaubt nicht, dass Gott Macht hat. Wisst ihr auch in Bezug auf zum Beispiel die Todesauferstehung oder die Schöpfung oder das Volk in der Wüste, das ausgezogen ist aus Ägypten und so weiter. Das, was wir in der Bibel lesen, ja, natürlich hat das einen wunderbaren Charakter, einen Charakter der Wunder. Aber wenn man an Gott glaubt, an den Allmächtigen, sollte ein Ding für Gott unmöglich sein? Sollte eine Jungfrauengeburt unmöglich sein? Sollte es unmöglich sein, dass eine hochbetagte Elisabeth ein Kind zur Welt bringt, nachdem sie zu alt dafür ist und so weiter? Und Abraham, der sagte, soll ich mit 100 Jahren? Und Sarah sagte, soll ich mit 90 ein Kind bekommen? Ein Kind säugen? Nicht nur zeugen, sondern auch stillen? Aber bei Gott sind diese Dinge nicht unmöglich. Und darum geht es. Die Menschen sagen, oh, die Schöpfung ist unmöglich. Aber sie glauben, dass unendlich viel Zeit kann dann die Frage beantworten, wo kam alles her? Wie ist das alles entstanden? Dann glauben sie an etwas, das es nicht gab, dass etwas geworden ist, aber es hat lange gedauert, aber es funktionierte. Und wir sagen, es hat Gott gegeben, er hat alles in Existenz gesprochen und es passierte schnell, weil er so viel Kraft hat. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, er geht davon aus, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Und ich hatte mit dieser Stelle, das war der Grund, den ich genannt habe, weshalb ich nicht dachte, dass die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen in 1. Mose 6, dass das Engel sein könnten. Aber es heißt nicht, mit Verlaub, das heißt nicht, dass sie nicht miteinander hätten verkehren können, sondern dass sie nicht heiraten noch verheiratet werden. Das sind zweierlei. Und ich habe das zu einer anderen Zeit, also ich habe früher gedacht, das kann ja nicht Engel sein, können nicht Engel sein. Aber jetzt bin ich einer anderen Meinung und ich denke, dass diese Sünde, die Engel gingen nach fremdem Fleisch und diese Engel wurden weggesperrt in Ketten der Finsternis, weil ihre Sünde so schlimm war, dass Gott sagte, ihr dürft nicht einmal auf der Erde sein, in der Luft und wie die anderen Dämonen. Aber gut, das ist jetzt kostenlos sozusagen. Sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, an die ihr nicht glaubt, die im Himmel sind. Nun, wo hat er diese Information her? Ich wüsste von keiner Schriftbeweise, also keinen Schriftbeweisen, die uns sagen würden, was er gerade gesagt hat. Dass es Engel gibt, ja. Aber dass sie nicht heiraten, noch verheiratet werden. Und dass Menschen, nicht dass sie Engel werden, sondern sie werden in gewissen Hinsichten, auf jeden Fall das Heiraten und nicht verheiraten, werden sie wie die Engel im Himmel sein. Ich kann nicht sagen, das befindet sich hier oder dort in der Bibel. Aber Jesus hatte Kenntnisse, die andere Menschen nicht hatten. Und er sprach mit so einer Autorität, dass die Menschen das überhaupt nicht in Frage stellten. Er sagte, so ist es. Und er sagte es mit so viel Vollmacht, dass sie nicht einmal daran dachten, das in Frage zu stellen. Ich finde das interessant. Aber dann bezieht er sich doch auf die Schrift. Also fehlende Schriftkenntnisse und fehlender Glaube. Man glaubt nicht an den Gott, von dem man liest. Und es ist nicht, dass sie diese Schrift nicht gelesen hatten. Aber sie hatten nicht darüber nachgesinnt. Brüder und Schwestern, das ist etwas, wo ich auch noch wachsen muss. Aber ich möchte uns dazu ermutigen, nicht nur unsere tägliche Bibellese gemacht zu haben. Check. Und am Ende des Jahres, ha, wieder geschafft. Sondern wir müssen darüber nachsinnen. Und die Kunst oder die Praxis, sagen wir es lieber so, die Praxis über die Schrift nachzusinnen, ist eine verlorene Kunst. Es ist etwas, was wenige Menschen tun. Und wir sollen das aber tun. Denkt darüber nach, wendet die Schrift an, stellt euch die Frage, was bedeutet das und was bedeutet das mir? Wie soll meine Praxis sich ändern gemäß dieser Schrift, die ich gelesen habe? Oder meine Kenntnisse hinsichtlich Gottes? Sie wussten Bescheid, sie hatten diese Schriften gelesen, aber haben nicht zu Ende gedacht. Und worauf bezieht er sich? Er bezieht sich auf 2. Mose. Wo habe ich das denn? Ah, hier oben steht es, bei Buchstabe E. Jesu Antwort, 2. Mose 3, 5. Mose war in der Wüste, er sah einen Busch, der brennt, aber der nicht verzehrt wird. Und Gott spricht zu ihm und sagt, entferne deine Schuhe. Und ich bin Gott, und er sagt, wie heißt du, und so weiter. Und er hat erklärt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagte, ich bin gekommen, du sollst das Volk aus Ägypten heraufführen. Warum? Weil Gott eben Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, ich werde dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. Aber sie waren nicht in dem Land, sie waren jetzt in Ägypten. Wenn sie das bekommen sollen, dann müssen sie aus Ägypten raus. Und sie hatten das bestimmt gelesen. Und in 1. Mose 13, 15 heißt es, ich werde dir das Land geben. Und 15, Vers 7, ich werde dir, nicht nur deine Nachkommen, sondern dir das Land geben. Übrigens, Abraham hat das Land nicht bekommen. Lediglich eine Höhle, wo er seine Toten wegbringen konnte, begraben konnte. Aber ansonsten hat er nichts bekommen. Hebräer 11, 8 sagt, diese starben im Glauben, ohne dass sie die Verheißungen bekommen haben. Das steht auch wiederum in Vers 39 in Hebräer 11. Und Stephanus, als er gepredigt hat, in Apostelgeschichte 7, Vers 5, sagte, er hat nicht einmal einen Fuß von diesem Land bekommen. Nicht, ich habe gedacht, das heißt Zoll, aber zumindest in dem Englischen heißt es, nicht einmal eine Fußlänge hat er bekommen von diesem Land. Es wäre eine Sache zu sagen, deine Nachkommen werden es irgendwann mal bekommen. Aber Gott hat auch gesagt, du wirst es bekommen. Und er starb, ohne es zu bekommen. Wie ist das denn zu verstehen? Der Beweis ist in 2. Mose 3, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich schulde ihnen noch etwas. Und ich schulde den Toten nichts, sondern ich werde es ihnen geben, die werden am Leben sein. Und das haben diese Menschen verstanden und waren überrascht. Boah, daran habe ich nie gedacht. Ja, sie hatten nie wirklich zu Ende gedacht. Sie hatten nur ihre Meinung vertreten und nicht Gottes Lehre. Und er hat dann am Ende den Ernst ihres Fehlers verdeutlicht, indem er sagte, ihr irrt sehr, also schwer. Es war schwerwiegend und unsere Fehler können auch schwerwiegend sein. Der Herr ist manchmal sehr direkt, aber auch gnädig. Er enthält uns nicht vor, dass unsere Fehler weitreichend sind. Und das hat er ihnen gesagt. Und wisst ihr, sie haben das Übernatürliche in Frage gestellt und das hat Konsequenzen für das Heil, für die Ewigkeit, an die sie nicht glauben. Sie glauben nicht, dass sie wieder auferweckt sein werden. Und sie werden es doch. Und manche sagen, mit dem Tod ist alles aus und vorbei. Und Gott sagt, hey Leute, ihr irrt sehr. Und das trägt auch Konsequenzen für, nicht nur für euer Leben, sondern auch für eure Ewigkeit. Nun, es gibt eine dritte Stelle. Übrigens, das ist interessant. Markus hat alle drei. Matthäus hat, ich vergesse jetzt, vielleicht auch alle drei. Lukas hat aber nur zwei dieser. Aber Markus ist ein kurzes Evangelium und er hat doch alle drei dieser Stellen. Ab Markus 12, Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu. Und hier heißt es nicht, dass Jesus versucht wurde. Aber Matthäus 22 sagt, dass er ihn versuchte. Nun, es gibt verschiedene Bedeutungen von dem Begriff versuchen. Es kann zur Sünde versucht werden, es kann ja aber auch auf die Probe stellen, um unter Beweis zu stellen, was ein Mensch kann. Und Markus' Beschreibung zeigt uns schon einen anderen Charakter. Er gehörte schon zu den Pharisäern und die Pharisäer waren am Ende die Leute, die mitverantwortlich waren, Jesus zu kreuzigen. Dieser aber, obwohl er zu den Pharisäern gehörte, hatte eine andere Gesinnung. Er ging mit Jesus und mit den Schriften anders um, als es die anderen machten. Er war nicht alleine darin. Also Nikodemus zum Beispiel. Und an einer anderen Stelle heißt es, ich weiß nicht, ob es heißt viele, aber manche der Pharisäer haben an ihn geglaubt, aber sie haben es nicht bekannt, weil sie Menschenfurcht hatten. Und hier war einer, der gehörte zu der Sekte der Pharisäer. Er war ein Hardliner. Aber er hatte Respekt vor dem Gott der Bibel, sagen wir es so. Und ich wollte nur Bezug nehmen auf Matthäus, weil es heißt, dass dieser Jesus versucht hat. Und ich wollte das erklären, dass diese Versuchung nicht so böswillig war, wie es andere taten. Und hier lesen wir, er und die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Und das gefiel den Pharisäern. Natürlich hatten sie einen gemeinsamen Feind, Jesus. Aber sie waren auch glücklich darüber, dass Jesus sie an ihren Platz verwiesen hat. Dass er sie fast ins Lächerliche gezogen hat, wobei sie versucht hatten, die Schrift ins Lächerliche zu ziehen. Sie hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Sie versammelten sich zu Jesus und ein Gelehrter versuchte ihn. Die Pharisäer waren eine große Gruppe und sie schickten immer wieder eine Mannschaft zu ihm. Und diese Mannschaft hat versagt. Dann schickten sie eine andere und sie überlegten sich mittlerweile, wie können wir ihn zum Stolpern bringen. Und es ist ihnen nie gelungen. Und nun frage ich, also, ist das ein Schaf im Wolfsrudel, Schafspell oder Wolf, Moment, ein Wolf in Schafspell, ach so, okay. Aber ist es ein Schaf in dem Wolfsrudel? Er hatte zugehört. Und das ist ein guter Anfang. Er sah, wie Jesus mit ihnen fertig wurde. Er beobachtete. Er trat herzu, ein Annäherungsversuch, könnte man sagen, und er stellte eine gute Frage. Nun, ich habe hier aufgeschrieben, die Pharisäer die Juden glaubten an 613 Gebote. Es waren 365 negative, du sollst nicht das und das tun, und es waren 248 positive und von diesen 613 soll Jesus nun sagen, welches Gebot das wichtigste ist. Das heißt, wenn er eins der anderen nennt, der anderen 612, das macht eine große Menge von Fehlern, die möglich wären. Davon ausgegangen, das wichtigste Gebot wird zu diesen 613 gehören. Aber er hörte die richtige Antwort. Und die richtige Antwort hatte damit zu tun, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und so weiter. Und Jesus fügte etwas hinzu, wonach dieser Mann nicht gefragt hatte. Und er sagte, und das zweite Gebot ist ihm ähnlich, oder ist ihm ähnlich oder gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Verachte ihn nicht in deinem Herzen, du sollst deinen Nachbarn, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser anstatt, was konnte er tun? Ich meine, das sind doch die besten Antworten. Was hätte er denn sonst einwenden können? Jesus wusste natürlich, welche die wichtigsten sind. Und dieser war so ehrlich und hat das auch anerkannt. Er hat gesagt, da hast du recht. Er hat es nicht nur bestätigt, sondern er hat es bekräftigt. Und das ist gut. Wenn Gott uns etwas zeigt, dann wollen wir voll damit übereinstimmen und wollen auch weitere Konsequenzen für unser Leben verdeutlichen. Und ihr wisst ja noch, wie Samuel dem König Saul gesagt hat, hat der Herr so viel Gefallen an Widdern und so weiter. Aber er sagte, Gott ist der Gehorsam wichtiger als diese anderen Dinge, die Opfer, die man ihm darbringen könnte. Und als er diese vernünftige, ich glaube es heißt vernünftig, hat er geantwortet. Verständnis, also, oh nee, Moment, okay. Verständlich, genau, Vers 34. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, dieser hat beobachtet, dass Jesus eine gute Antwort auf die anderen gegeben hatte. Und dann sieht der Herr, dass er auch verständig ist. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Oh, das hört sich an wie ein Kompliment. Wollt ihr das auch nicht hören? Du bist nicht weit von dem Reich Gottes. Oh man, was bedeutet das? Das heißt, er ist noch nicht angekommen. Er ist noch nicht in dem Reich Gottes. Und ich meine jetzt nicht im Himmel. Also, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ja, und danach haben sich die Leute nicht gewagt, ihnen weitere Fragen zu stellen. Nun, lasst uns das zusammenfassen. Das war das Ende der Befragung. Soll man dem Kaiser Steuer zahlen? Und im Endeffekt wollten sie sagen, gib uns einen Grund, dem Kaiser nicht zu gehorchen. Aber Jesus bekräftigte sowohl die Autorität Gottes als auch die menschliche Autorität. Und dann ist die Auferstehung nicht lächerlich? Die Leute lachen darüber, über Jesu Auferstehung und über ihre eigene. Wenn man tot ist, dann ist man tot. Mit dem Tod ist alles aus. Und sie haben quasi gesagt, gib uns einen Grund, die Schriften ernst zu nehmen. Sie haben natürlich nicht gedacht, dass es einen Grund gibt. Aber das haben sie quasi gesagt. Und Jesus bekräftigte die Autorität der Heiligen Schrift anhand von den Büchern Mose, aber einem der Bücher. Und dann, was ist das größte Gebot? Gib uns einen Grund, okay, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ins Reich Gottes eingehen zu dürfen. Okay, was ist das wichtigste Gebot? Denn wenn man nicht alle einhalten kann, dann will man auf jeden Fall nicht gegen das Wichtigste verstoßen haben. Und Jesus bestätigte einen Gegner, zumindest einen aus der gegnerischen Partei, bei seiner Anerkennung der Autorität der Heiligen Schrift. Und wenn wir im Gespräch sind mit anderen, auch wenn sie nicht gläubig sind, aber wenn du siehst, sie zeigen der Bibel Respekt, sie zollen der Bibel Respekt, dann bestätige sie darin. Das ist gut. Hey, das ist ja super. Das machst du gut und ich will dich auch dazu ermutigen, mach weiter so. Da liegst du richtig. Bestätige sie in dem, was richtig ist. Nun, andererseits höre ich manchmal, okay, es gibt Straßenevangelisten und ich muss sagen, Chapeau, sie tun etwas, was ich nicht tue. Aber manchmal sind sie vorschnell und bestätigen eine Person in einer falschen Antwort. Seid bitte vorsichtig, dass ihr nicht sagt, ja, sehe ich auch so oder genau oder so etwas, was sie vielleicht in einer Aussage, die falsch ist, bekräftigen könnte. Das wollen wir nicht machen. Du kannst vielleicht sagen, das ist eine interessante Idee oder so etwas, aber sag nicht, sehe ich auch genauso. Wir wollen natürlich eine positive Erwiderung und wir wollen sagen, ah, wir sind Kumpel und ja, darf ich dich umarmen? Und am Ende des Gesprächs finde ich, dass es nicht verkehrt ist zu sagen, hey, darf ich mit dir beten und darf ich dich umarmen? Denn manche Gespräche sind nicht freundlich. Leider. Aber andererseits seid nicht so freundlich, dass ihr der Wahrheit nicht getreu wäret. Nun, ihr wisst, wie ich gesagt habe, gab es 3 Versuchungen am Anfang und 3 am Ende des Dienstes Jesu. Und bei diesen 3 am Anfang hat er immer gesagt, es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, denn es steht geschrieben. Das wisst ihr. Hier ist es nicht ganz so sauber. Ich meine nicht, dass es unsauber ist, aber es geht ja um eine Autoritätsfrage, Gott oder die Menschen, und er sagt, Autorität von beiden, Gott und die Menschen. Dann aber beruft er sich auf Mose und wiederum auf Mose. Übrigens, als Jesus zitiert hat, bei den ersten 3 hier, Matthäus 4, wisst ihr, aus welchem Buch er immer zitiert hat? 5. Mose, alle 3. Der Teufel hat nicht immer aus der Bibel zitiert, aber als er zitiert hat, hat er aus den Psalmen zitiert. Das heißt nicht, dass die Psalmen schlecht sind, aber ihr dürft ruhig Gebrauch machen von 5. Mose, von Mose überhaupt. Ja, der Teufel verlangte Jesu Gehorsam, aber der Herr Jesus war Gott gehorsam. Seinem Wort und ja auch, sofern er sein konnte, der Autorität der Menschen. Man möchte uns auch versuchen. Und wir können vielleicht zurückgehen und diese Schriften lesen. Und dann sehen wir, wo wir vielleicht auch Fehler machen könnten. Indem wir der menschlichen Autorität unseren Gehorsam verweigern. Zweitens, indem wir der Heiligen Schrift nicht Anerkennung geben. Und die dritte Situation war, helft mir, also es ging ja um, was ist das größte Gebot? Okay, dass wir eine Nebensache zur Priorität machen könnten. Okay, wir wollen das, was Gott am allerwichtigsten ist, zu dem machen, was für uns auch wichtig ist. Und das Wichtigste sind nicht die Einzelheiten, ich will nicht sagen, dass sie unwichtig sind, das Wichtigste, das Wesentliche ist die Liebe zu Gott. Und auch die Liebe zu unserem Nächsten.